die Kinder denken ja teilweise tatsächlich, sie sind eine Gefahr für andere. Es gab auch am Anfang der Pandemie den Aufruf, Großeltern sollen sich von den Kindern fernhalten. Ich denke, das schürt dann schon die Angst und dann auch natürlich Zwangshandlungen.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen, die für uns in vorderster Linie gegen Corona kämpfen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Pandemie. Was haben sie erlebt? Wie kamen sie zurecht? Und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Keine Schule, kein Sport und kaum noch Treffen mit Freunden. Einschränkungen in der Corona-Pandemie treffen auch die Jüngsten in der Gesellschaft hart. Mit dem Ergebnis, dass immer mehr Kinder und Jugendliche in psychologische Behandlung müssen. Wie reagieren eigentlich speziell Kinder und Jugendliche auf die Corona-Pandemie? Und was sind typische Symptome der Psyche bei Kindern? Darüber wollen wir sprechen. Bei mir ist Manuela Christmann. Sie ist Psychotherapeutin in Stuttgart und zweifache Mutter. Und sie erlebt Tag für Tag in ihrer Praxis, unter welchen psychischen Problemen Kinder und Jugendliche in dieser Pandemiezeit leiden. Herzlich willkommen, Frau Christmann.
Hallo, guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie direkt aus der Praxis?
Ja, ich komme jetzt direkt aus der Praxis, genau.
Müssen sich aber dann tatsächlich jetzt auch parallel um Ihre Kinder kümmern, heißt Homeschooling machen. Da gibt es ja jetzt ganz aktuell ein neues Lernprogramm von Land Baden-Württemberg, aber das läuft nicht ganz so gut. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
Die Erfahrung habe ich als Mutter auch gemacht. Am Montag um 8 Uhr saßen alle vor dem Rechner pünktlich um 8 und es ging nichts. Also das System ist erstmal komplett abgestürzt, aber wir haben es dann doch alle hinbekommen und jetzt läuft es auch recht zuverlässig. Ja, das ist ja wirklich gut.
Genau. Wie ist die Belastung, also so diese Doppelbelastung? Sie sagen jetzt, Sie kommen gerade aus der Praxis, dazwischen waren Sie noch ganz schnell zu Hause, haben noch schnell was gekocht, gute Nacht gesagt und sind jetzt hierher ins Studio gekommen, um mit mir zu sprechen. Wie belastend ist das, so diesen Alltag zwischen Berufstätigkeit? Bei Ihnen ist es die Praxis, bei anderen ist es vielleicht ein ganz normaler Job oder Homeoffice und dann die Kindererziehung plus Homeschooling hinzukriegen.
Also man ist es schon gewohnt, so ein bisschen mittlerweile. Es ist ja jetzt der zweite Lockdown, also die Schulen sind geschlossen, sie sind zu. Man bekommt alles hin, aber es ist doch eine große Belastung für die gesamte Familie. Also mein Mann ist momentan zu Hause, er macht Homeoffice, aber das heißt nicht, dass er sich um alles kümmern kann, sondern er arbeitet so wie viele. Und vor allem merkt man es den Kindern natürlich an und sie sind auch gereizt teilweise, weil sie eben nicht ihre Freunde so treffen können wie vorher. Sie haben nicht so viel Bewegung, sie können sich in ihrem Fußballverein nicht mit Freunden treffen. Fußball findet gar nicht statt. Es ist schwierig, also es bleibt vieles auf der Strecke dadurch.
Es gibt ja allerhand Geschichten, die man so hört dann von Familien mit Kindern. Zum Beispiel, dass also manche ängstliche Eltern auch mal ihren Kindern dann verbieten, mit den Nachbarn zu spielen und andere da vielleicht viel zu unvorsichtig sind. Gibt es da aus Ihrer Sicht so einen goldenen Mittelweg und erleben Sie sowas dann auch, dass es so Konflikte gibt dann unter den Eltern? Wie machen wir es jetzt mit den Kindern?
Das erlebe ich tatsächlich und immer wieder macht man sich darüber Gedanken, was ist in Ordnung, was ist nicht, wo ist die Grenze, darf ich dies, darf ich jenes? Also man macht sich die ganze Zeit einen Kopf, so geht's mir, und überlegt sich, was kann man tun, was ist rechtens und was ist einfach zu viel. Und ich denke, ja, so geht es allen. Und ich erlebe auch Eltern, privat und auch beruflich, die tatsächlich Angst vor einer Ansteckung haben und deshalb so das soziale Leben tatsächlich sehr eingeschränkt haben. Also wo auch keine Treffen erlaubt sind, ja.
Wie kompensieren denn Kinder diese mangelnde Möglichkeit, rauszugehen und sich mit Freunden zu treffen? Was machen die denn stattdessen jetzt?
Viele Kinder beschäftigen sich momentan tatsächlich mit Medien. Sie nutzen die WhatsApp-Gruppen, um in Kontakt mit ihren Freunden zu treten oder auch schauen fern. Ich bekomme das auch in der Praxis mit, dass mir Kinder berichten, also sie haben eigentlich den ganzen Tag ferngeschaut, während die Eltern gearbeitet haben.
Was sagen Sie den Kindern dann? Also sagen Sie, Mensch, prima, weiter so? Oder kann man da überhaupt viel machen? Weil ein großer Anteil der Freizeit wird ja auch außerhalb der Pandemie in WhatsApp-Gruppen oder im Internet oder mit dem Handy verbracht.
Genau, das ist ja eh schon viel. Also die Kinder verbringen viel Zeit damit, aber ich denke, die Pandemie hat es verstärkt, da sie ja gar nicht in Kontakt nicht in die Schule gehen und die Kontakte tatsächlich nicht haben momentan oder nur ganz wenige. Und was ich in der Praxis den Kindern mitgebe, also wir suchen einfach nach Alternativen zusammen. Was könntest du alternativ tun in der Zeit? Wir machen Pläne, wir machen Wochenpläne, wir machen Tagespläne, wir versuchen den Tag zu strukturieren und versuchen da möglichst wenige Medien einzubauen.
Und wird das gut angenommen von den Kindern?
In der Regel ja. Also wenn man denen erklärt, was Medien mit den Kindern macht und dass es da viel bessere Alternativen gibt, verstehen die das und sind auch sehr dankbar.
Also entwickeln dann doch einen kritischeren Blick auch auf das eigene Verhalten.
Das denke ich schon, ja.
Wie sehr belastet das? Also eine Psychotherapeutin, die gerne anonym bleiben möchte, die erzählte mir, Zitat, von gebeutelten Eltern und Kindern. Also eine richtige Belastung auch durch diese Einschränkungen und manchmal auch unklaren Regelungen. Erleben Sie das auch so?
Also die Regeln muss man auch erstmal verstehen. Die sind ja wirklich, es ändert sich ständig irgendwas. Und man weiß im Endeffekt gar nicht, was ist okay und was nicht. Und gebeutelte Eltern in dem Sinn, ja, bestimmt. Ich denke aber auch, dass viele auch schon vor der Pandemie mit vielem vielleicht auch überfordert waren. Und das kommt jetzt obendrauf. Und es ist einfach eine schwierige Aufgabe zwischen Beruf und allem anderen, die Kinder dann auch noch die Lehrerrolle zu erfüllen. Das kann ich verstehen, dass vielen Eltern, für viele Eltern das eine Überforderung ist.
Ja. Es heißt ja auch gerade, dass also sozial schwächere Familien da ganz besonders drunter leiden. Sehen Sie das auch in Ihrem Alltag?
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich in meinem Alltag. Allein deswegen, dass die Kinder erfahren, ja, können nicht so unterstützt werden in ihrem schulischen Dasein. Also es fängt ja schon an, Moodle muss eingerichtet werden am Morgen. Man muss schauen, also für welches Fach was ausgedruckt werden muss. Die Bücher müssen parat liegen. Dann kommt vielleicht einer nicht in Moodle rein, dann muss doch noch schnell ein anderes Exemplar ausgedruckt werden. Also da muss man aktiv dabei sein und nebenbei soll man noch Homeoffice erledigen. Es ist für viele wahrscheinlich nicht machbar, ja. Das erlebe ich schon.
Und Ihre beiden Kinder, die sind ja in der 2. und in der 5. Klasse. Jetzt sind ja ganz ein bisschen auch unterschiedliche Altersgruppen, in unterschiedlichen Schulen wahrscheinlich auch. Fehlt denen jetzt so das zur Schule gehen?
Ja, denen fehlt es zur Schule gehen auf jeden Fall. Also vor allem die Freunde fehlen. Also von dem Kleinsten ist das Lieblingsfach die Pause. Und das zeigt ja schon, wie wichtig ihm das Zusammensein ist mit seinen Freunden.
Ist ja auch ein schönes Fach.
Genau.
Sie sind, Frau Christmann, Sozialarbeiterin, aber auch Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und in einer eigenen Praxis tätig. Haben Sie jetzt feststellen können, dass seit die Pandemie scheint ja kaum ein Ende zu nehmen und im Prinzip prägt sie unseren Alltag seit fast einem Jahr. Haben Sie dort jetzt in diesem letzten Jahr bemerkt, dass sich etwas verändert hat an den Menschen, Kindern, Jugendlichen, die zu Ihnen in die Praxis kommen?
Ja, es hat sich vieles verändert. Also die Dringlichkeit auch, einen Termin zu bekommen, das hat sich verändert. Also es ist, die Leute spüren ihre Not, weil sie ja auch sehr auf engem Raum jetzt zusammen sind. Sie merken teilweise, die Eltern merken jetzt auch, wie schlecht es den Kindern geht. Vorher hat jeder ja noch so Schlupflöcher gehabt, ja, und jetzt ist die ganze Familie aufeinander. Und die Wünsche der Kinder haben sich auch verändert. Das ist mir in der Praxis aufgefallen. Ich mache zu Beginn der Termine oft so ein Interview, so ein kleines, was wünscht sich das Kind oder jetzt gerade zum Neujahrsbeginn, was wünschst du dir fürs neue Jahr? Und erstaunlich ist, dass sich jetzt alle dasselbe wünschen, nämlich dass die Pandemie vorbeigeht. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Also da sind sich alle einig.
Würde ich auch direkt unterschreiben. Diesen Wunsch, wenn Sie jetzt so mal beschreiben würden, was die Kinder und Jugendlichen, worunter leiden die so ganz besonders? Unter welchen psychischen Symptomen jetzt aktuell auch in der Pandemie? Da gab es ja zuletzt einige Veröffentlichungen auch. Da gab es eine Studie erschienen im November 2020 aus Hamburg, die untersucht hat die psychische Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen während der Covid-19-Pandemie. COPSI-Studie nannte die sich. Die hat also herausgefunden, dass tatsächlich vermehrt psychosomatische Beschwerden auftraten bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu vor der Covid-19-Krise. Können Sie das auch so feststellen? Und wenn ja, welche Symptome gibt es da?
Also ich denke, man merkt vielleicht jetzt so ein bisschen, dass diese Angststörungen, dass die Ängste stärker werden bei Kindern. Ich glaube aber, dass da vorher auch schon Ängste da waren. Ich denke tatsächlich, sie verstärken sich durch die Pandemie. Schlafstörungen. Das ist ein häufiges Thema, warum Kinder kommen. Zwangshandlungen, teilweise auch selbstverletzende Verhaltensweisen, Depressionen und auch Suizidgedanken.
Das geht ja schon sehr, sehr weit. Stichwort Zwangshandlungen, da wird ja viel von Waschzwang gesprochen. Ist das tatsächlich getriggert durch das viele Hände desinfizieren und die Mahnungen, die wahrscheinlich von den Eltern kommen, dass die Kinder sich waschen sollen? Fördert das so einen Waschzwang? Kann das sein?
Ich denke, das kann schon sein. Vor allem, wenn man ängstliche Eltern hat oder in einem Elternhaus aufwächst, wo solche Zwänge auch schon vorhanden sind, kann ich mir vorstellen, dass sich das tatsächlich verstärkt durch die jetzige Pandemie und auch die Situation. Und die Kinder denken ja teilweise tatsächlich, sie sind Gefahr oder sie sind eine Gefahr für andere. Oder es gab auch am Anfang der Pandemie den Aufruf, Großeltern sollen sich von den Kindern fernhalten. Ich denke, das schürt dann schon die Angst und dann auch die, natürlich Zwangshandlungen.
Da gibt es ja auch ganz viele Unsicherheiten. Also zu Beginn der Pandemie, da gab es verschiedene Studien. Die eine kam also aus China und hat gesagt, also Kinder sind ganz gefährliche Überträger. Es gab eine andere Studie, die kam aus Island. Da hieß es, Kinder sind überhaupt keine Überträger. Und auf Basis dieser widersprüchlichen Informationen diskutieren wir ja im Prinzip von Anfang an, ob es denn sinnvoll ist, die Schulen und Kindergärten zuzumachen. Schaden wir den Kindern eigentlich mehr damit? Wäre es nicht besser, wir würden die Kinder ein relativ normales Leben leben lassen? Oder müssen wir das machen, weil wir uns schützen müssen? Das ist eine schwierige Frage, gebe ich zu.
Das ist eine schwierige Frage und ich kann sie auch leider nicht beantworten. Ich hoffe natürlich für die Kinder, dass die Schulen ganz schnell wieder öffnen. Aber ob es der richtige Weg ist, das kann ich leider nicht sagen.
Wir können ja mal nochmal reingehen. Sie haben vorhin gesagt, also es gibt Zwangshandlungen, Angststörungen. Das kann bis hin zu Depressionen und auch Suizidgedanken führen. Sehen Sie solche Fälle denn relativ häufig dann in Ihrer Praxis oder ist das eher die Ausnahme?
Das ist nicht die Ausnahme, nein. Das sieht man relativ häufig, hat aber jetzt mit der aktuellen Situation nichts zu tun. Also dahingehend haben sich die Störungen nicht verändert. Also das gab es schon immer, ja.
Man sagt ja, 20% der Kinder und Jugendlichen entwickeln innerhalb eines Jahres also so psychische Störungen. Da gibt es auch Daten von der Barmer Ersatzkasse, die besagen, wachsende Anzahl von Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 14 haben psychische Probleme. Verstärkt Corona jetzt die Umstände? Also sagen wir mal, sind Kinder, die ohnehin schon psychische Probleme haben, jetzt in der Pandemie noch gefährdeter?
Das denke ich, ja. Also es fallen ja viele Faktoren weg, die eigentlich so als Ressource hätten genutzt werden können. Ja, soziale Kontakte ist eine große Ressource. Die Struktur, die Schule gibt, das fällt weg. Also die Kinder haben keine Struktur. Treffen außerhalb, also Freizeitprogramm, Kino, Schwimmbad, was was Kinder eigentlich gemacht hätten. Es fällt alles weg. Und ja, deshalb glaube ich, dass es sich dadurch schon verstärkt. Auch gerade bei Depressionen beispielsweise, es ist ganz wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen eine Struktur haben und Aktivitätspläne. Was können wir tun? Wie können wir handeln? Wie können wir aktiv werden? Und das ist auch für uns Therapeuten gerade schwierig, weil man muss wirklich suchen, um für sie Aktivitäten zu finden, die sie dennoch machen können.
Mhm. Können Sie mal so ein bisschen erzählen, wie läuft denn sowas ab in Ihrer Praxis? Also die Kinder und Jugendlichen, die kommen zu Ihnen wahrscheinlich nicht alleine, sondern in der Regel mit den Eltern.
Genau, in der Regel kommen sie mit den Eltern.
Mhm. Wie läuft sowas dann ab, so eine Therapie? Also
die Kinder werden von den Eltern gebracht. Oft nutzen die Eltern dann auch die Zeit, um noch was einzukaufen und die ersten Stunden, also es gibt 5 probatorische Sitzungen in der Regel, dann da schaut man, was ist die Problematik, wie kann ich helfen, ist die Störung auch krankheitswertig, ja, also ist eine Psychotherapie indiziert und es werden verschiedene Tests gemacht und Verhaltensbeobachtungen. Und danach werden die Kinder aufgeklärt und auch die Eltern über den Behandlungsplan. Und dann starten wir. Und es gibt bei manchen Kindern starten wir mit einer, bei Angststörungen beispielsweise, mit Expositionen und Desensibilisierungen. Also ich gehe auch mit den Kindern tatsächlich dann dahin, wo das Problem besteht. Beispielsweise war ein Kind, das hatte eine ganz schlimme soziale Phobie und konnte auch noch nicht mal in einkaufen gehen, in einen Supermarkt. Und das üben wir dann zusammen und besprechen vorher die Schritte.
Ganz wichtig ist es ja dann, stelle ich mir vor, so Bindung zu den Kindern aufzubauen. Ist das im Augenblick mit den Abstandsregeln und Maske und so weiter, das müssen Sie ja in Ihrer Praxis sicher auch einhalten, ist das schwieriger geworden? Da Kontakt zu kriegen zu den Kindern, Vertrauen aufzubauen?
Es ist anders. Es ist für die Kinder, die gewöhnen sich schnell an solche Situationen, dass man jetzt eine Maske trägt. Das sind die ja auch aus der Schule gewohnt. Von daher hat sich in der Arbeit nicht wirklich viel verändert.
Für so ein 5-jähriges Kind ist es ja tatsächlich so, wir haben jetzt seit einem Jahr Pandemiezustände. Das wird für die ja richtig Normalität. Also für ein 5-jähriges Kind ist ein Jahr ein wesentlicher Teil der Lebenszeit der bisher Gelebten. Das heißt, die Kinder gewöhnen sich da ja wirklich dran. Für die wird das ja fast dann wieder eigenartig sein, wenn es das mal nicht mehr gibt.
Das denke ich auch, dass die sich ein Stück weit dran gewöhnen. Aber ich denke, sie werden es auch leicht haben, sich das wieder abzugewöhnen. Genau, so schnell wird das dann auch gehen. Ich glaube, Kinder sind einfach sehr anpassungsfähig und vor allem gesunde Kinder.
Wenn Sie jetzt in Ihrer Praxis sind, was sind denn so die ersten Anzeichen für so eine psychische Belastung bei Kindern? Woran kann man das überhaupt merken?
Da unterscheiden wir. Also es gibt zum einen Symptome, die nach außen gerichtet sind. Also wenn Eltern beispielsweise merken, dass die Kinder sehr reizbar sind, viele Wutausbrüche haben, impulsiv oder auch die Leistungen verweigern, schulische Leistungen verweigern, aggressiv oder sogar gewalttätig sind beispielsweise. Also das sind so Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt vielleicht. Ja, also vor allem, wenn sie dann den Alltag auch beeinträchtigen dadurch. Oder eben diese nach innen gerichteten Symptome, also Schlafstörungen, Überängstlichkeiten, Albträume, Rückschritte in der Entwicklung. Das ist auch sehr häufig, dass die Kinder dann plötzlich wieder anfangen, am Daumen zu lutschen oder Bettnässen, sowas. Also
sind das so Warnzeichen, wo man jetzt sofort Angst haben muss? Oder wann ist denn so die Schwelle erreicht, wo man sagen muss, jetzt muss ich mal die Praxis aufsuchen. Jetzt muss ich mal zu Frau Christmann gehen.
Alle Symptome sollte man eine Zeit lang beobachten. Und es kommt auch drauf an, wie die Kinder im Alltag damit umgehen. Also ist das mal ein Wutausbruch oder ist das Kind mal gereizt? Dann ist das ja alles im Rahmen. Und auch gerade mit der Pandemie werden bestimmt immer mal wieder Symptome zum Vorschein kommen. Aber die haben vielleicht gar keinen Krankheitswert, sondern sind jetzt einfach mal eine kurze Phase da. Das ist vollkommen okay. Aber sollten über einen längeren Zeitraum anhalten und auch den Alltag und die schulischen Leistungen beeinträchtigen, dann würde ich Rat suchen und ausschließen, dass irgendwas Krankheitswertiges dahinter steckt.
Nehmen wir mal den Waschzwang zum Beispiel. Wenn Sie jetzt so ein pandemiebedingt jetzt beispielsweise ein Kind zu Ihnen in die Praxis kommt und also wirklich so einen Waschzwang hat, das schon krankhaft ist, was tun Sie denn dann da? Was kann man denn da machen?
Naja, man versucht natürlich erstmal zu schauen, was steckt dahinter, hinter dem Waschzwang. Es ist ja oft eine Angst oder was Unterdrücktes, ja. Man lässt auch ein Protokoll schreiben, das mache ich gerne vor allem bei kleineren Kindern, dass die Eltern einfach mal schauen, wie oft kommt es vor, wann genau macht das Kind das. Also da muss man erstmal genau schauen, was, wann ist das, wie oft, wie beeinträchtigend ist das, ja? Und dann bespricht man natürlich mit dem Kind die Vorgehensweise. Es muss ja auch okay sein. Es kann ja, das Kind ist ja sonst überfordert, wenn ich sage, so, wir lassen das jetzt. Und
können Kinder denn das so annehmen? Also wie erleben Sie das mit Ihren Kindern da in der Praxis? Können die das annehmen? Können die feststellen, ja, ich habe ein psychisches Problem und ich muss jetzt was dagegen tun? Oder muss man das mehr so spielerisch mit denen entwickeln?
Also die Kinder, die ich behandle, die haben selbst schon einen Leidensdruck. Sonst würde die Behandlung auch gar nicht funktionieren. Vor allem Kinder ab 7, die wollen was verändern. Also die wollen an ihrer Situation etwas verändern und sind tatsächlich froh, wenn sie Hilfe bekommen. Und man erklärt nochmal, warum das so ist. Man erklärt natürlich, dass es vielen so geht. Wenn man es schafft, eine gute Beziehung aufzubauen, dann kommen die dann auch gern und sind wirklich erleichtert.
Gute Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen, also zu ihren Patienten, Sie sagen ja auch Patienten dazu, aufzubauen ist eine Sache. Wie wichtig ist die gute Beziehung zu den Eltern? Spielt die auch eine Rolle oder ist das eher Nebensache?
Die Beziehung zu den Eltern ist sehr wichtig, weil tatsächlich die Eltern auch in die Behandlung einbezogen werden. Außer der Jugendliche, also ab 14, sagt, nö, ich möchte das gerne alleine machen, das ist auch okay, wird auch so angenommen, akzeptiert. Mhm. Aber die in der Regel macht es auch da oft Sinn, trotzdem zu schauen, ob man nicht doch die Eltern besser mit einbindet, je nachdem, welches Störungsbild das Kind oder Jugendliche auch aufweist.
Welche Rolle spielen denn die Eltern generell? Also Stichwort Waschzwang, wir haben vorhin auch gesprochen über die Eltern, die ihre Kinder nicht mit den Nachbarskindern spielen lassen aus Angst vor Infektionen, die vielleicht auch ein bisschen überreagieren teilweise, wobei das jetzt auch schon wieder eine Wertung enthält, die ich gar nicht abgeben möchte in dem Fall. Welche Rolle spielen Eltern generell für psychische Belastungen, die die Kinder haben?
Die Eltern spielen eine große Rolle, denn ich denke, Eltern sind gerade jetzt auch der Halt der Kinder. Ja, also die verbringen die meiste Zeit mit den Eltern. Und es ist wichtig vor allem, dass auch die Eltern psychisch gesund sind, dass sie den Kindern Zuversicht vermitteln können jetzt, dass sie auch vielleicht von vergangenen Krisen sprechen können und sagen, wir schaffen das. Dass sie den Kindern Aufmerksamkeit geben, mit ihnen sprechen über ihre Ängste und Sorgen. Ich denke, da spielen Eltern eine ganz wichtige Rolle gerade und können damit vieles auffangen.
Ist das jetzt in der Pandemie besonders wichtig, also jetzt so gewisse Dinge zu tun, um vielleicht auch solchen psychischen Veränderungen, gerade bei den eigenen Kindern, vielleicht auch vorzugreifen? Was kann man denn jetzt tun in der Pandemie, um so ein bisschen die Stimmung aufzuhellen und das alles vielleicht in gesunde Bahnen zu lenken?
Ich denke, Eltern sollten im Gespräch mit den Kindern bleiben. Also wirklich auch vielleicht Rituale einführen am Abend, nochmal über den Tag sprechen. Wie läuft der Tag morgen ab? Einfach in Kontakt bleiben und tatsächlich auch schauen, dass man die Freizeit doch ein bisschen genießt, indem man rausgeht, Dinge findet, die man doch tun kann, auch wenn die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Aber man kann in den Wald gehen, man kann spazieren, Gänge zusammen machen. man darf ja auch jemanden treffen, momentan noch. Das sollte man auch tatsächlich machen.
Wie kriegen Sie das hin bei sich mit Ihren beiden Kindern? Machen Sie das genauso, wie Sie es mir gerade erzählt haben? Und erwischen Sie sich da manchmal selber als Therapeutin, dass Sie das dann so theoretisch durchdenken bei den eigenen Kindern? Oder ist das was ganz anderes?
Ich versuche es wie die anderen Eltern auch richtig zu machen, aber es gelingt natürlich auch nicht immer und oft fehlt die Zeit, im Gespräch zu bleiben. Man erwischt sich dann tatsächlich immer wieder und denkt, Mensch, jetzt komme ich gerade von der Arbeit und habe eigentlich noch gar kein Wort mit dem Kind gewechselt. Aber das ist ja das Wichtige, man reflektiert es und macht es vielleicht dann am nächsten Tag anders und ich denke, das ist dann auch völlig in Ordnung.
Können Sie denn da umschalten, wenn Sie von der Praxis kommen oder werden Ihre Kinder dann gleich weiter therapiert?
Ich kann tatsächlich, glaube ich, gut umschalten, wobei es während der Pandemie tatsächlich schwieriger ist, weil die Eltern, die zu mir kommen und auch die Kinder ja in der gleichen Situation stecken. Aber im Normalfall kann ich tatsächlich abschalten, ja.
Haben Sie denn den Eindruck, dass man vielleicht aus der Pandemie auch irgendwas Gutes ziehen kann, gerade die Kinder und Jugendlichen, weil wir ja im Augenblick doch auch viele Grenzsituationen erleben, die wir so vorher nicht kannten und Dinge ausprobiert werden müssen, die wir so vorher auch nicht ausprobiert haben?
Die Kinder werden vielleicht lernen, ein bisschen rücksichtsvoller zu sein, auch zu Hause. Es sind plötzlich so viele Personen zu Hause und jeder hat seine Bedürfnisse. Das beobachte ich schon, dass man da mehr Rücksicht nimmt aufeinander, dass man auch im Gespräch ist. Wie geht's dem anderen? Und nicht erst abends, sondern immer wieder zwischendurch. Was nehmen die Kinder noch mit? Sie nehmen mit, dass das Leben eigentlich ohne Pandemie richtig schön ist. Sie freuen sich darauf. Ich denke, sie werden die Treffen danach anders wahrnehmen und vielleicht auch schätzen, noch mehr schätzen wahrscheinlich. Und Eltern vielleicht, das hoffe ich auch, dass sie merken, es ist weniger, ist auch manchmal mehr. Also dieses ganze Freizeitangebot, das Kinder ableisten mussten vor der Pandemie, war vielleicht auch teilweise zu viel. Es gibt da ein Überangebot und ich hoffe, dass das vielleicht doch auch ein bisschen sich anpasst danach.
Meinen Sie nicht, dass wir eher überschießend viel Nachholbedarf dann erstmal über die Stränge schlagen werden?
Das kann natürlich auch sein, ja.
Manuela Christmann, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin aus Stuttgart im SWR1 Covid-19-Podcast. Toll, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Und auf, dass Ihr Wunsch, dass die Pandemie bald vorbei ist, in Erfüllung geht.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.